Hey, yo, es ist mal wieder Zeit für ungefilterten Real Talk aus dem dunklen Wohnzimmer. Ja, ich war im Urlaub, meine Stimme hat sich leider nicht erholt, aber ich hatte genug Zeit, mir wieder ein wenig Blödsinn für euch einfallen zu lassen. Eigentlich wollte ich mehr reden, ich habe mich nur etwas in einen Gedanken hineingesteigert und zwar dreht es sich in der heutigen Folge um etwas unorthodoxe Methoden der bayerischen Zivilpolizei und hinten raus geht's noch um Pornohefte am Flughafen. Warum gibt es hier eigentlich noch? Was ist das für, was sind das für Zeitschriften, die man da kaufen kann? Und haben diese Zeitungen vielleicht Geschichte in Deutschland? Ihr werdet das heute erfahren. Es ist Warnung, eine wahnsinnig infantile Folge heute. Ich hoffe, sie wird euch trotzdem gefallen. Ich habe mein Bestes getan. Jetzt müsst ihr das Beste tun, dass ihr bis zum Schluss durchhaltet. Von dem her, wenn es euch gefällt, würde ich mich natürlich wahnsinnig über ein Abo freuen. Und jetzt geht noch mal jeder aufs Klo und dann reiten wir los, Cowboys und Cowgirls. Yeehaw! Hier ist Lokalverbot. Ja, hello, hello. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich begrüße euch ganz herzlich zur neuen Folge. Mir geht's leider nicht so gut. Ich spreche wieder ein wenig nasal. Ich bin mal wieder krank am Sonntag. Es ist mal wieder die typische deutsche Krankheit. Ich werde heute ins Bett fallen und dann morgen wieder fit für die Arbeit sein, so dass eigentlich nur mein vergangener Urlaub etwas erschwert wurde durch die Krankheit, aber meine Arbeitstätigkeit auf gar keinen Fall beeinflusst wird. Ich bin einfach ein Vorzeigebürger. Das sollte sich vielleicht der ein oder andere von euch mal hinter die Ohren schreiben und sich ein Beispiel an mir nehmen. So geht es, Friedrich Merz. Schauen Sie auf mich und Sie sehen, dass Deutschland eine rosige Zukunft vor sich haben wird. Ja, erstmal vielen lieben Dank an den oder diejenige, die den Podcast bewertet haben. Ich habe endlich 96 Bewertungen, nicht mehr 95. Da bin ich ja verharrt seit Wochen. Jetzt sind wir bei 96, das heißt, es fehlen aber immer noch 4, bis wir bei 100 sind. Vielleicht fühlt sich irgendjemand animiert, ihm gleich zu tun oder ihr gleich zu tun. Also, wenn wir nächste Woche 97 haben, dann bin ich um einiges glücklicher und dann kann ich auch um ein wenig Gesundheit verzichten. Ja, wie schon erwähnt, ich bin leider etwas angeschlagen. Das liegt an meinem Urlaub. Ich bin heute aus dem Urlaub zurückgekommen und hatte hier noch diesen wichtigen Punkt auf der Agenda, dass ich eine weitere Podcast-Folge machen muss. Und ich hatte aber keine Stimme vorher. Und man merkt, dass ich auch keine sonderlich gute Stimme jetzt habe. Aber ich habe mir gedacht, ja, nachdem ich so zurückkomme und es ist so herrliches Wetter, besuche ich noch mal ein paar Kumpels, die gerade im Biergarten sitzen. Vielleicht schnappe ich die ein oder andere lustige Geschichte auf, die ich heute noch hier erzählen kann. In der Sonne wärme ich noch meinen Hals ein wenig, dass es vielleicht besser wird. Aber es hat nicht wirklich geholfen. Es hat eher dazu geführt, dass mir meine Männlichkeit komplett geraubt wurde im heutigen Biergartenausflug. Und zwar waren wir so 6 Leute und gegen 15, 16 Uhr habe ich dann gesagt, ja, ich würde gern zahlen. Und auf der Rechnung waren so ungefähr 30 Helle, was man halt so zu sechs trinkt an einem Sonntag, und ein Kaffee und ein Kamillentee. Und was in Bayern auf gar keinen Fall passieren darf, ist, dass du die Person bist, die als erstes die alkoholfreien Getränke von der Rechnung nimmt. Also das wird vermutlich in keinem anderen Bundesland irgendjemand verstehen. Aber wenn du der bist, dann zieht es tosendes Gelächter nach sich. Und zwar habe ich gesagt, ja, ich muss ein bisschen früh abhauen, ich muss hier noch die Podcast-Folge machen. Und habe dann gesagt, ja, als die Bedienung da war, hey, ich zahle das Haferl-Kaffee und den Kamillentee. Und als ich das gesagt habe, habe ich schon gesehen, wie sie sich auf die Lippen gebissen hat, um ihr Lachen zu unterdrücken. Und da habe ich sie so angeschaut und so, ist schon witzig, oder? Und dann hat sie komplett das Lachen angefangen und wirklich Tränen gelacht und gemeint, ja, also das, sowas habe ich ja wirklich noch nie gehabt. Und der komplette Tisch hat angefangen, mich auszulachen. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie ich in dieser Situation reagieren soll. Ich meine, klar, was fällt mir ein, sonntags Kamillentee zu trinken und einen Kaffee an einem Tisch, an dem ausschließlich Helles konsumiert wird. Aber ich habe ihr da anscheinend wirklich den Streak versaut. Also sie hat ihr Leben lang, wo sie da bedient, wohl noch nie jemanden abkassiert, der was Unalkoholisches hatte. Und ich war der Erste. Von dem her, Tut mir das auf jeden Fall leid, aber es ist auch meiner Gesundheit geschuldet. Meine Stimme hätte sehr gelitten, wenn ich irgendwas Kaltes getrunken hätte. Aber ich muss dazu sagen, ich habe mich schon auch schlecht gefühlt, so am Tisch. Wunderschönes Wetter. Das Bier war so herrlich goldgelb, wie die Sonne durchgeschienen hat. Und der Kamillentee und der Kaffee können da einfach nicht mithalten. Also ich verstehe es, ich verstehe es. Ich wurde wirklich entmannt. Meine Manneskraft hat mich Sonntagnachmittag verlassen. Normalerweise ist es eher zu späteren Stunden am Wochenende der Fall. Aber jetzt anscheinend auch Sonntagnachmittags. Ich weiß nicht, ob ich mich da irgendwie erholen werde. Ja, mal schauen, ob es im Laufe dieser Folge besser wird. Ja, ich habe es ja zu Eingangs schon erwähnt, dass ich im Urlaub war und irgendwie musste ich da ja zum Flughafen nach München kommen und ich bin schon ein, zwei Tage zuvor nach München gefahren. Und bin dann in den Zug gestiegen und da ist mir seit langem mal wieder was passiert, was ich schon ja länger nicht mehr erlebt habe, und zwar eine Polizeikontrolle von Zivilcops. Und das war irgendwie so das Paradebeispiel. Ich bin in den Abteil reingekommen und ich weiß nicht, ob euch Racial Profiling was sagt, quasi, dass Polizisten oft nachgesagt wird, dass sie rein am Aussehen der Personen, die sie irgendwie kontrollieren, auswählen, ob die jetzt kriminell sind oder nicht. Und ich sage es jetzt mal so, in den Abteilen, in denen ich gestiegen bin, war ich der einzige Deutsche. Und dann kamen fünf Zivilcops rein, wo zwei anscheinend gerade in der Ausbildung waren. Und ich glaube, dass das so ein Paradebeispiel war, wo die Polizei auch den Leuten, die zu uns kommen, mal was zurückgeben wollte und zeigen wollte, hey, habt keine Angst, heute läuft es andersrum. Heute kontrollieren wir mal den einzigen deutsch aussehenden, sage ich jetzt mal. Und in dem Fall war das dann so. Und dann haben sie mich rausgezogen. Und gerne bin ich da das Versuchskaninchen und helfe den jungen Azubis und Azubinen, dass die da auch in Zukunft ordentlich kontrollieren können. Und es war halt wie immer mal wieder unangenehm, weil, finde ich, die bayerische Polizei hat da ein bisschen so eine Unart, dass die immer so von oben herab und so zwiderfragend, so, na, wo wollen wir denn hier? So spät. So, und so spät war es eigentlich nicht. Da war es, glaube ich, gerade 19 Uhr. Und ich wollte komischerweise nach München, weil ich den Zug nach München nehme. Habe dann gesagt, ja, dass ich den Zug nach München nehme. Dann hat er so quasi geschaut zu seinen Auszubildenden und so gezeigt, ja, passt. Und jetzt fangen wir nur das. Und dann hat er noch gefragt, was ich so dabei habe, irgendwelche Besonderheiten. Und ich hatte zwei Mangos in meinen Taschen. Dann habe ich ihm noch gesagt, ich habe zwei Mangos in den Taschen und habe die zwei Mangos ihm so hingehalten. Dann hat er sich die Mangos angeschaut und hat dann gesagt, okay, passt, dann wünsche ich noch eine gute Reise. Von dem her war es eigentlich eine ganz nette Polizeikontrolle. Und während ich dann so nachgedacht habe, dass das schon länger nicht mehr der Fall war, ist mir wieder eine Geschichte eingefallen, die ich mal mit der Polizei hatte, beziehungsweise von einem Kumpel gehört habe. Und ich da immer gemeint habe, dass die Polizei da sehr im Unrecht ist und mich da sehr drüber aufgeregt habe. Aber in dieser Woche habe ich was Neues gelernt, und zwar zu so Verhörmethoden oder zu so Einsatzmethoden, was Zivilpolizisten machen dürfen, um unerkannt zu bleiben. Und zwar folgende Geschichte war das: Ein Bekannter von mir war in einem Biergarten. Und irgendwann mal haben sich zwei Typen zu ihnen an den Tisch dazugesetzt und die waren echt nett und es war eine lustige Runde. Und dann wollte er schon heimfahren, es war schon spät, aber die haben ihn dann irgendwie, es war so eine nette Runde, und dann hieß es so, Mai, trink mal eine Orne und bla bla bla. Und dann hieß es, ja, passt, komm, ein Radler trinkt er jetzt noch mit, aber dann muss er echt heim, weil es ist schon spät und Kinder und so weiter und so fort, ihr wisst ja, wie es ist. Und dann wurde noch besagtes Radler getrunken und dann hat er sich verabschiedet, gezahlt, ist dann auf dem Parkplatz raus und hat sich in sein Auto gesetzt. Und dann haben die zwei netten Herren, die da bei ihm am Tisch saßen, auf einmal an sein Fenster geklopft und gesagt: Servus, wir sind von der Polizei, bitte einmal den Führerschein und aussteigen und Alkoholkontrolle. Und da dachte ich immer, das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen, oder? Also, wenn man jetzt da die kontrollierte Person ist, denkt man sich: Hey, ihr saßt doch bei mir mit am Tisch, ihr habt mich animiert, dass ich noch ein Bierchen mittrinke. Einer von euch hat sogar noch eins mitgetrunken. Und jetzt fallt ihr mir hier so in den Rücken und wollt mich kontrollieren. Und in dem Fall war es auch gar kein Problem, weil es war 0,2, was man halt so nach zwei Bier, zwei Radlern hat. Aber es hätte ja auch anders sein können. Und es bleibt dieser fade Beigeschmack, dass man sich denkt: Oh Gott, Was sind das für Grattler? Es wirft ja wirklich kein gutes Licht auf die Polizei, auf den Freund und Helfer. Das ist ja absolut jetzt das Gegenteil, was da gemacht wurde. Das ist überhaupt nicht freundschaftlich und auch überhaupt nicht helferlich. Und da ist mir jetzt neulich ein sehr, sehr netter Begriff im Polizeijargon über den Weg gelaufen, und zwar das taktische Bierchen. Und das gibt's wirklich. Und das taktische Bierchen, der Begriff taktisches Bier, beschreibt eine Tarnungsmaßnahme, die zivilen Beamten erlaubt, im Dienst zu trinken, damit ihre Identität geheim bleibt und sie so weiter verdeckt ermitteln können. Und das finde ich super. Also ich dachte immer, der Job Polizist ist gar nicht so reizvoll, weil man ist ja schon immer der Depp für alle und keiner mag einen so wirklich. Aber wenn man dann das ein oder andere taktische Bierchen dafür genießen darf, dann ist doch der Job viel, 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 viel erträglicher, oder? Ich überlege auch so ein bisschen, ob ich nicht vielleicht schon mal ein taktisches Bierchen getrunken habe. So, wer kennt es nicht, dass man unerkannt an der Bar bleibt, gemütliche 12 taktische Biere, bevor man dann mit dem Taxi heimfährt, ist genial. Auf jeden Fall ist dieses taktische Bierchen auch schon mal in der Presse angesprochen worden. Und zwar war da ein Problem, dass einige Polizisten vielleicht, sage ich jetzt mal, zu viele taktische Bierchen getrunken haben, dass es gar nicht mehr so taktisch war und die dann ausfallen wurden und mit der Dienstwaffe rumhantiert haben, was ja überhaupt nicht passieren darf, weil sobald du ja die Dienstwaffe in der Hand hast, fällt ja deine Tarnung sowieso auf. Also das ist ja saudumm. Und die Beamten wurden natürlich zur Rechenschaft gezogen, aber der Polizeisprecher hat es ja irgendwie rechtfertigen müssen. Und er meinte dann so am Ende, ja, dass es schon weit über das taktische Bierchen hinausging. Und dann wurde gefragt, müssen sich Polizisten den Einsatz in Berlin etwas schön trinken? Und dann hat er gemeint, im Sinne der Tarnung ist es demnach auch Polizisten im Einsatz erlaubt, ein Bier zu trinken. Und weiter ergänzt er, schönes Beispiel auch, wenn ein Kollege im Puff sagt, ich hätte gerne einen O-Saft, wird er sofort gefragt, bist du Bulle oder was? Uff, das geht natürlich gar nicht. Und da, wenn man mal so drüber nachdenkt, erstmal, ich bin jetzt kein notorischer Puffgänger, aber wenn man direkt bei der ersten Bestellung gefragt wird, ob man Zivilkopf ist, dann ist es normalerweise immer ein Qualitätssiegel für einen Puff, denke ich mal. Und zweitens denke ich mir, es ist ja auch saudumm, wenn du passionierter O-Saft-Trinker bist und einfach gemütlich im Puff deinen frisch gepressten Orangensaft genießen willst und dann immer so schief angeschaut wirst, so dass die nicht gewusst, dass das so im Puff so ein Erkennungszeichen ist. Also falls jemand von euch gerne mal, ja, im Rotlichtmilieu unterwegs ist, vielleicht auch die Warnung an euch, trinkt auf gar keinen Fall O-Saft an der Bar, weicht lieber auf die taktischen Biere aus, dann fallt ihr nicht auf und könnt den Abend viel, viel besser genießen. Vielleicht nicht zu viele taktische Biere machen, sonst ja funktionieren andere Einsatzbereiche nicht mehr so ganz, aber ja, auf jeden Fall kein O-Saft. Von dem her fand ich irgendwie eine lustige Information, die ich euch da nicht vorenthalten wollte. Von dem her tut mir leid, liebe Polizei, dass ich 5, 6 Jahre da sehr, sehr sauer auf euch war. Es hat sich jetzt alles geklärt. Ich weiß, ihr habt hier einfach nur eure Anweisungen befolgt. Das taktische Bier ist vollkommen legitim und hat ja auch in diesem Sinne sehr gut funktioniert. Ich meine, hätte er über 0,5 Promille gehabt, dann hättet ihr ihn auf der frischen Tat ertappt und es wäre erfolgreich gewesen. Von dem her schön, dass man auch solche hochmodernen Technologien bei der bayerischen Polizei mittlerweile einsetzt. Also Hut ab. Ja, Wahnsinn, was man hier alles lernt. Mal wieder auch ein bisschen True Crime dabei. Der Modus operandi der bayerischen Zivilpolizei. Der Bildungsauftrag wird mal wieder sehr ernst genommen. Und ich wollte aber eigentlich übers in Urlaub fahren bzw. in Urlaub fliegen sprechen. Und zwar bin ich ja in Urlaub geflogen nach Rom. Und irgendwie ist es ganz cool, weil man bucht ja seine Flüge so im Vorhinein und da weiß man ja nicht, welche Krisen so anstehen werden. Das heißt, man hat echt geil billige Preise noch. Ich bin jetzt nach Rom hin und zurück für gute 70 Euro geflogen und für 70 Euro kann ich aktuell 10 Liter Benzin zu Hause tanken. Also ich komme nicht mal in die Arbeit, aber ich kann mit dem Flieger nach Rom und zurückfliegen. Das ist schon cool. Fühlt sich ein bisschen gut an, auch wenn man irgendwie auf die Umwelt scheißt, aber gut. Hilft sich dann nichts in diesen schlechten Zeiten, muss man sich irgendwie ablenken. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wann geht denn bei euch euer Urlaub los? Geht es im Kopf los ab da, wo man die Abwesenheitsnotiz reinmacht in der Arbeit? Oder habt ihr so gewisse Rituale? gibt ja Leute, für die ist es ganz wichtig, dass sie unbedingt die Instagram-Story aus dem Flugzeugfenster rausmachen müssen, wo man so ein bisschen den Flügel noch sieht und irgendwo wird dann klein das Emoji der Flagge versteckt von dem Land, wo man gerade hinfliegt. Oder bei Boys Trips, das ist ja oft der Fall, dass man sich nochmal auf heimischem Boden ja ein paar Bierchen reinknallt, bevor man dann in den Flieger steigt. Und bei mir ist es so, wenn ich wirklich einen Erholungsurlaub mache, dann gehe ich gern mal in den Flughafenbuchladen, in die Flughafenbuchhandlung und suche mir da ein Buch raus, was ich im Urlaub lesen werde. Das ist irgendwie ganz gut, weil das dann oft so spontane Käufe sind und in so Flughafenbuchhandlungen haben sie eigentlich immer nur so Bestsellerbücher. Also man kann jetzt irgendwie nichts wirklich falsch machen. Aber wenn man jetzt einer ist, der sehr, sehr viel liest, dann wird man da vermutlich nicht fündig, was man raushört. Ich lese nicht so oft, außer im Urlaub, und ich bin auch relativ selten im Urlaub, was heißt, dass ich quasi nie lese. Aber so fürs Gewissen wird sich da halt ein Buch mitgenommen und da bin ich dann auch knallhart, das lese ich auch immer im Urlaub fertig. Und wenn man so durch die Flughafenbuchhandlung stöbert, fällt einem eines auf, was ich in sehr vielen Zeitschriftenläden schmerzlich vermisse und ich mich frage, warum das immer noch so Teil ist an so Flughafenläden. Und zwar ist es, wenn man eine Freundin hat, dann schaut die ja gerne auch mal diese Klatschmagazine und Boulevardmagazine durch, so Vogue, Freundin und so weiter und so fort. Und wenn man dann irgendwie für Sport interessiert ist oder für Wirtschaft, so wie ich, dann schaut man auch mal ein Regal weiter und findet dann irgendwie die Sportbild oder dann den Focus, Focus Money, das Forbes Magazin. Es steigert sich quasi von links nach rechts vom Niveau her. Und ich frage mich, warum ist denn rechts von den Wirtschaftsmagazinen eine gut bestückte Abteilung von Hardcore-Pornoheften? Ich frage mich schon immer, welcher Mann, welche Person kommt auf die Idee, dass er sich in der Flughafenbuchhandlung noch so ein richtig krasses Hardcore-Pornoheft holt? Also es ist nicht sowas wie der Playboy. Der Playboy ist ja irgendwo bei den Klatschmagazinen. Das ist ja nackte Brüste und sowas und natürlich die wahnsinnig guten Artikel, das ist ja fast schon normal. Also nackte Haut sieht man ja in jeder Zeitung. Nein, es geht schon um die Zeitungen, wo man dann etwas mehr sieht und da gibt es wirklich am Flughafen eine bunte Auswahl. Und da muss man schon ein Mann sein, der wahnsinnig viel Selbstvertrauen hat. Erstmal, dass man sich da vor dieses Regal stellt und fröhlich durchblättert und so schaut, auf was man denn Lust hat. Und dann ist ja immer noch dieser Gang zur Kasse. Und da als Verkäufer, ich weiß nicht, ich kenne keinen, der da arbeitet, aber das müssen, denke ich, durchaus Männer von Welt sein, die da mit breiter Brust an den Tresen gehen und dieses Pornomagazin hinknallen. Und ich denke, dass wenn man sowas kauft, kauft man auch nichts anderes dazu. Man will ja nicht ablenken, man will schon ihm auch in die Augen schauen, wenn man das hinlegt und dann zahlt man, am besten lässt man sich noch Zeit. Pornohefte werden noch in bar gezahlt und dann geht man irgendwie raus damit und hat's wie so ein Baguette unterm Arm und zeigt es jedem. Also wirklich Hut ab. Und ich habe da immer gedacht, dass das nur Perverse sein können. Und ich habe mich dann gefragt, ob ich der Einzige bin, der sich diese Frage stellt, warum es denn überhaupt noch diese Magazine da gibt. Und da ist immer eine gute Anlaufstation Reddit, weil auf Reddit werden sehr, sehr viele komische Fragen gestellt. Und im Normalfall gibt es keine Frage, die nicht schon mal auf Reddit gestellt wurde. Und zwar hatte auch vor 12 Jahren jemand nachgefragt, warum denn Flughäfen Pornozeitschriften verkaufen. Und vor 12 Jahren, muss ich sagen, war die Welt ja noch eine andere. Also ich kann mich erinnern, ich bin ja im Zeitalter vielleicht des digitalen Pornos irgendwie aufgewachsen, wenn man das mal so betiteln kann. Ich weiß nicht, ob das irgendwie einen Fachausdruck dafür gibt. Ich nenne jetzt mal, ja, das digitale Pornozeitalter. Das heißt, wir haben irgendwie das Analoge abgelöst. Was aber heißt, vor 12 Jahren hatten diese Regale schon noch eine Daseinsberechtigung, weil so irgendwelche Videos und irgendwelche Handys, die das konnten, gab es ja schon, aber waren doch auch noch nicht für die breite Masse zugänglich. Da gab es bestimmt so Nostalgiker, die noch gesagt haben, nein, Handypornografie und so wird sich nicht durchsetzen. Ich bleibe ein Printmann, ich bleibe den alten Heften treu, wenn man sich so zurückerinnert, wie es vielleicht bei einem selbst war. Da hatte ja jeder vielleicht den einen Kumpel, der eine Festplatte hatte, wo vielleicht der ein oder andere schmutzige Film drauf war. Ich stelle mir vor, dass es bei den etwas älteren Semestern dann vielleicht so war, dass man den einen oder anderen Kumpel hatte, der vielleicht eine Kiste hatte mit diversen Magazinen, die vielleicht schon etwas verklebt waren, aber man hat halt dann mal so durchgeschaut, was der so hat und sich vielleicht mal eins ausgeliehen. Ich weiß es nicht. Ich sag nur, bei einem Spezi war es so. Von dem her vielleicht vor 12 Jahren noch etwas unbegründet die Frage. Nichtsdestotrotz hat sie ihn brennend interessiert, warum das verkauft wird. Und da sprechen dann sehr, sehr viele Leute vom Solo Mile High Club, dass das wohl auch erstrebenswert ist. Ich persönlich muss sagen, ich bin weder Mitglied im Mile High Club noch im Solo Mile High Club. Aber wenn, müsste man das vermutlich wirklich mit so einem analogen Pornoheft machen, dass es wirklich aus Nostalgiegründen wäre, das denke ich doch sehr ehrenwert, wenn man das so macht. Auf jeden Fall ein Kommentar drunter hat mich ein bisschen mitgenommen und fand ich sehr lustig. Und zwar kommentiert einer: Irgendwann, wenn es mir völlig egal ist, will ich das abgefuckteste Magazin kaufen, das ich am Flughafen finden kann und es mir auf einem überfüllten Flug von vorne bis hinten durchlesen. Nichts Körperliches oder so. Einfach nur ein netter, gemütlicher Spaziergang durch den Schmuddelpark. Es hört sich irgendwie schön an. Also ich hoffe, dass er irgendwie seinen Traum leben konnte, dass einmal es ihm wirklich völlig egal war und er das gemacht hat. Das wäre schon ein starkes Ding gewesen. Ich habe ich auch noch nie erlebt, dass einer das wirklich neben mir gelesen hat. Also da muss man schon wirklich voller Selbstvertrauen sein. Das Ding ist nur, mit Antworten und Fragen auf Reddit, da ist es oft mal der Fall, dass da nicht ganz so intelligente Leute drauf antworten, dass da wirklich abgefuckte Leute was antworten, wie zum Beispiel der jetzt gerade, wo wir ehrlich sind, das hat überhaupt keinen Sinn und das löst auch die Frage nicht, warum die da noch verkauft werden. Man muss schon irgendwie studiert haben und ein bisschen den Grund, Verständnis für Betriebswirtschaft haben und auch so soziale Zusammenhänge verstehen können. Und da ist es zum Glück so, dass ich das kann. Und ich habe auch mal probiert, auf meine Art und Weise das zu interpretieren. Ich meine, es kann ja kein Zufall sein, dass die Hefte genau neben den Wirtschaftsheften sind. Also es kann kein Zufall sein, dass ich das Forbes-Magazin lese und dann das vielleicht zurückstelle nach rechts schaue und da ist die Hardcore-Porn-Abteilung. Das heißt, irgendwie ist es ein Zeichen, dass man die Wirtschaft ankurbeln muss dadurch. Und ich habe dann überlegt, wie viele Jobs hängen denn eigentlich an so einer Redaktion? Was ist denn die Auflage von so einem Magazin? Und ist es nicht irgendwie auch die soziale Gerechtigkeit, dass man ab und zu mal so eins kauft, weil man weiß, man rettet damit Jobs? Es sind ja auch tausende Jobs, die dran hängen, die irgendwie Opfer vom Internet werden. Leute, die sich da wirklich Mühe geben, Woche für Woche tolle Artikel zu schreiben, die dann irgendwann mal, ja, ihren Karton zusammenpacken und aus der Zentrale gehen müssen, weil sie leider keine Zeitschriften mehr verkaufen. Und ich habe dann ein Magazin so gesehen und habe mir den Namen gemerkt und habe das mal gegoogelt, was denn da eigentlich so abgeht. Und dieses Magazin hieß Praline oder ja, das gibt es auf jeden Fall laut Wikipedia nicht mehr. Es war auf jeden Fall Teil dieses Regals, dieses Potpourris an schönen Zeitschriften, die man da kaufen konnte. Und da habe ich auf Wikipedia irgendwie ganz lustige Fakten dazu gefunden. Und zwar zum Beispiel die FDP-Politikerin und damalige Europaabgeordnete Silvana Koch-Merin widmete sich ab 2004 in einer Kolumne des Blattes jede Woche einer Leserfrage zur EU. In einem Interview mit dem Berliner Tagesspiegel sagte sie zu ihrer Mitarbeit: Alle Deutschen, die älter als 18 sind, haben das Wahlrecht. Es ist für die Politik deshalb wichtig, alle Schichten der Gesellschaft anzusprechen. Nicht alle schauen Sender wie Phoenix, wie Einschaltquoten zeigen. Von dem her finde ich durchaus disruptiver Ansatz, dass man Wahlwerbung in einem Pornoheft macht. Anscheinend hat die FDP irgendwann mal damit aufgehört und deswegen hat auch ihr Wahlergebnis sehr darunter gelitten. Vielleicht sollte man das mal wieder ankurbeln. Ja, die war auf jeden Fall nicht die erste, die auf die Idee gekommen ist. Ein weiterer FDP-Politiker, Dirk Niebel, der Name sagt vielleicht dem einen oder anderen was, einer der wenigen FDP-Politiker, die nach ihrer politischen Karriere in irgendeinem Aufsichtsrat eines großen Konzerns tätig sind. Und zwar hatte der auch eine Kolumne da. Und zwar hieß die Mit Niebel und Praline raus aus der Arbeitslosigkeit. Finde ich auch cool, dass man quasi das Klientel der Leser da direkt anspricht und vorwirft, dass jeder arbeitslos ist, der so ein Heft hat. Und mich, als politisch interessierten Bürger würde brennend interessieren, was denn in so einer Kolumne von Dirk Niebel von damals drinsteht. Ich meine, 2004 war die Welt, sah anders aus. Was hat man denn da so geschrieben? Welche genialen Sätze hat man denn da in dieses Pornoheft gedruckt? Und ich bin wirklich in so ein Rabbit Hole jetzt gerade gefallen, dass ich mich nonstop auf die Suche mache, um da irgendwas aufzutreiben. Und ich habe einen uralten Spiegelartikel gefunden, der diesen Sachverhalt sehr gut zusammenfasst. Und zwar schreibt der Spiegel: Dirk Niebel, 42, Generalsekretär der FDP, wagt sich auf schlüpfriges Terrain, um neue Wählerschichten für seine Partei zu erschließen. Seit gut einem Jahr schreibt der Ex-Fallschirmjäger für die Sexpostille Praline. Zwischen einer Lustumfrage, darauf fahren Männer wirklich ab, und Anzeigen von Omas im Lustrausch oder hemmungslosen Hausfrauen gibt Niebel in der aktuellen Ausgabe Tipps zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Zum Beispiel: Arbeit muss billiger werden. Ja, okay, Arbeit muss billiger werden. Ich habe irgendwie probiert, mehr zu erfahren, aber es ist extrem schwer, irgendwelche Archivtexte da zu finden. Und ich kenne leider auch niemanden, der alte Pralinenausgaben bei sich zu Hause hat und sie für die Nachwelt aufbewahrt hat, dass man das jetzt hier nachschauen könnte. Also, falls jemand von euch noch so ein Heft zu Hause hat, dann kann er mir gern die alten Dirk Niebel-Texte zuschicken. Ich finde eben leider nur Zeitungsartikel über diese Kolumne. Ich habe noch einen gefunden. Dirk Niebel schreibt für das Schmuddelblatt Praline. Und ihr müsst auch darauf achten, wie Journalisten damals geschrieben haben. Es hat irgendwie mehr Bums, finde ich. Unterdessen widmete sich der Bundestagsabgeordnete und neue Generalsekretär Dirk Niebel der heterosexuellen Wählerschaft der FDP, indem er seit April 2004 regelmäßig Kolumnen für das Softporno-Blättchen Praline verfasste. Da die klassische Wählerschaft der FDP nicht in diesem schmuddeligen Umfeld zu suchen war, handelte es sich wohl um den kühnen Versuch, völlig neue Wählerschichten zu erschließen und den Begriff Volkspartei im Sinne von Pöbel neu zu besetzen. Zwar erteilte Niebel keine Ratschläge, wie Mann und Frau am besten zum Höhepunkt der Lust gelangen und wer dabei wie auf wem zu liegen habe. Der ehemalige Arbeitsamtangestellte hielt sich vielmehr brav an sein Fachgebiet, das ihn in der FDP zum Experten für Arbeitsmarktpolitik prädestiniert hatte. Zwischen »Komm auf meine Lustmatratze« und »Den schönsten Sexpositionen auf Teppich und Parkett« gab er Ratschläge zur Neuregelung der Arbeitslosenunterstützung nach Hartz IV oder verurteilte die Zunahme der Schwarzarbeit. Kein Zweifel, die FDP hat endlich ihr Herz für die Minderbemittelten entdeckt. Und endlich hat sie auch erkannt, wie der Arbeitslosigkeit wirksam zu begegnen war. Unter der Parole »Mit Niebel und der Praline gegen Arbeitslosigkeit« startete der arbeitsmarktpolitische Sprecher der FDP und der Heinrich Bauer Verlag gemeinsam eine Joboffensive, die zumindest die Arbeitsplätze bei den Schmuddelblättchen etwas gefestigt haben könnten. Stolz verschickte Niebel von seiner ersten Kolumne in der Praline 50 Exemplare an Parteifreunde. Allerdings nur die Seiten mit den Arbeitsmarkttipps. Vorsorglich hatte er sich ausbedungen, dass auf dieser Seite keine koitierenden Paare zu sehen sein durften. Auf pikierte Nachfrage seiner Heimatzeitung lief der wackere Bekämpfer der Arbeitslosigkeit zur liberalen Hochform auf. Wer sein ganz persönliches Zielempfinden wichtiger nimmt als den Kampf gegen Arbeitslosigkeit, sollte sich fragen, ob seine Maßstäbe den Problemen unserer Zeit entsprechen. Ja, also wirklich, ich bin begeistert, wie damals Politik gemacht wurde. Ich finde es wirklich genial, dass die FDP damals durchaus ernst zu nehmen war. Aber wenn ich mir das jetzt so als Anwender sehe und da auch nichts sonst auf dieser Seite war, war das ja einfach so wie die Pop-Up-Werbung, die jetzt so dazwischen vorkommt, wo jeder genervt ist und die irgendwie wegklickt. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Kolumne gerne auch mal rausgeschnitten wurde. Vielleicht ist es bei den Exemplaren, die ihr dann noch daheim habt, auch so. Aber ja, wirklich FDP, Hut ab. Finde ich schade, dass aktuell relativ wenig Werbung auf Pornoseiten gemacht wird. Wäre mir jetzt noch nie aufgefallen, muss ich ganz ehrlich so sagen. Vielleicht müsste man diesen Ansatz neu aufrollen. Oh Mann, jetzt habe ich mich wirklich etwas verlaufen in diesen Gedanken. Ich hätte jetzt noch stundenlang weitermachen können. Hier gibt es wirklich im Spiegelarchiv online auch noch uralte Zeitungsartikel über dieses Blatt. Da wurde wirklich richtig Politik drin gemacht, so um 1970 rum. und sehr, sehr lustig, wie so Porno-Begriffe damals umschrieben wurde. Die ganze Artikulation war schon sehr, sehr gehoben. Also wer da gerne weiter stöbern will, ist eingeladen, mal das Spiegelarchiv durchzuschauen. Nichtsdestotrotz hat das Niveau ja jetzt sehr drunter gelitten. Ich weiß, die meisten schalten hier ein, weil sie konstruktiv was wissen wollen. Vielleicht hätten sie heute von mir einen Ansatz erwartet, wie man den Iran-Konflikt möglichst geschickt lösen kann. Einen Ansatz, wie man die Straße von Hormuz wieder befahrbar machen kann. Leider habe ich das heute nicht für euch, aber hinten raus denke ich mir ein bisschen was Niveauvolles. Habe ich dann schon noch, und zwar habe ich mir ja auch ein Buch gekauft. Und jetzt kommt mal eine Buchempfehlung von mir. Man merkt an der Buchempfehlung, dass ich Stand jetzt relativ selten lese, weil es ein Buch ist, was vermutlich die meisten von euch schon gelesen haben. Aber was bei einem Buch immer nicht dazu gesagt wird, ist, dass man den Zeitpunkt, wann man es liest, auch weise wählen sollte. Also das Buch sollte man jetzt nicht lesen, wenn alles passt, aber wenn man so ein bisschen zerstreut ist, nicht weiß, wo man so hin soll, beruflich und sowas, dann ist das eine sehr, sehr gute Empfehlung. Und zwar heißt das Buch Das Café am Rande der Welt. Also wirklich ein Buch, was man zu 1000% schon mal gehört hat. Aber falls man es noch nicht gelesen hat, es ist das ideale Buch für so einen kurzen Urlaub, weil es nur 120 Seiten hat. Man ist in guten 2 bis 3 Stunden durch und irgendwie nimmt man schon was mit. Also man geht danach anders durchs Leben, aber es verändert dein Leben jetzt nicht. Es ist einfach irgendwie so ein bisschen, kriegt man den Spiegel vorgehalten und es ist ganz schön, mal zu lesen, wenn Leute ähnliche Gedanken haben wie man selbst. Man fühlt sich verstanden, aber man muss es natürlich auch in die Tat umsetzen. Und ich bin kein Fan von so Life-Building-Büchern, wo irgendwelche Methoden beschrieben werden. So und so muss ich es machen, dann werde ich erfolgreich, weil der Einzige, der dadurch erfolgreich wird, sind die, die die Bücher geschrieben haben, aber ich selbst nicht. Aber ich lese euch einfach mal das Vorwort vor, weil ich es irgendwie ganz schön finde und ganz treffend. Und vielleicht fühlt sich der ein oder andere abgeholt und kann jetzt so durch diesen Podcast da noch ein bisschen was durchaus Konstruktives rausziehen. Ist auch ein bisschen mein Gewissen reinwaschen nach dieser ganzen Pornosache jetzt. Und zwar, manchmal, wenn man es am wenigsten erwartet, aber vielleicht am meisten braucht, findet man sich an einem unbekannten Ort wieder mit Menschen, die man gleichfalls nicht kennt und erfährt neue Dinge. Ich erlebte so etwas eines Nachts auf einer dunklen, einsamen Straße. Rückblickend würde ich sagen, dass die Situation in jenem Moment ein Symbol für mein damaliges Leben war. So orientierungslos ich auf der Straße war, so sehr hatte ich die Orientierung auch in meinem Leben verloren. Ich wusste nicht genau, wohin ich unterwegs war und warum ich mich in eine bestimmte Richtung bewegte. Ich hatte mir eine Woche Urlaub genommen, um Abstand von meiner Arbeit und allem drumherum zu bekommen. Nicht, dass mein Job schrecklich gewesen wäre, wenngleich mich manches natürlich frustrierte. Am schlimmsten aber war, dass ich mich an den meisten Tagen fragte, ob es nicht mehr im Leben geben sollte, als 10 bis 12 Stunden täglich im Büro zu verbringen und auf eine Beförderung hinzuarbeiten, die dann wahrscheinlich 12 bis 14 Stunden Tage nach sich ziehen würde. Auf dem Gymnasium hatte ich mich auf die Universität vorbereitet, an der Universität bereitete ich mich auf die Arbeitswelt vor und seitdem verbrachte ich meine Zeit damit, mich in meiner Firma hochzuarbeiten. Wiederholten all die Menschen, die mich auf diesem Weg geleitet hatten, lediglich das, was einst andere ihnen vorgelebt hatten? Es waren eigentlich keine schlechten Ratschläge, aber sie waren auch nicht besonders erfüllend. Ich hatte das Gefühl, mein Leben mehr und mehr gegen Geld einzutauschen, wobei mir das kein besonders guter Handel zu sein schien. Kurz, es war ein recht verwirrter Zustand, in dem ich mich befand, als ich auf das Café der Fragen stieß. Also, falls sich jemand in dieser Situation in seinem Leben befinden sollte, dann kann ich dieses Buch wärmstens empfehlen. Einfach 3 Stunden mal nicht aufs Handy schauen. Man merkt auch während dem Lesen, das Handy wird immer leichter und leichter in der Hosentasche. Man verspürt den Drang nicht mehr, es aus der Tasche zu holen und entsperren und irgendwelche unwichtigen Dinge mitzubekommen. Ja, von dem hier hinten raus, wie gesagt, die Empfehlung. Schönes Buch. Ja, es wäre ja nicht Lokalverbot hier, wenn die letzte Strophe des heutigen Liedes eine Buchempfehlung wäre. Ganz so viel Niveau haben wir natürlich nicht, sondern wir beenden wie jede Woche mit dem Lokalverbotler oder der Lokalverbotlerin der Woche. Und diese Woche ist das Michaela Kaniber, die bayerische Landwirtschaftsministerin. Mag vielleicht dem einen oder anderen, der einen oder anderen von euch ein Begriff sein. Ich habe in der Vergangenheit gerne mal ein wenig geschmunzelt, weil ich finde ihre Rhetorik sehr, sehr lustig, weil sie doch probiert, weitestgehend nur CSU-Vokabular zu verwenden und immer möglichst konservativ, urig rüberzukommen, was ihr ja auch gelingt, weil sie ja doch gewählt wird. Aber ich finde, es klingt oft ein bisschen doof, aber gut, ist auch nur meine Meinung. Und zwar habe ich auf Instagram gefunden, dass Michaela Caniba auf einem Gaudi-Fußballturnier war. Und sie ist da immer sehr engagiert, sie besucht sehr viele Vereine und alles, was ja auch gut ist. Ist ja auch schön, dass Leute da vorbeischauen. Ich meine, dafür wählen wir sie ja letztendlich, dass sie bei Vereinen vorbeischauen und schauen, dass da alles gut ist. Und sie schreibt auf Instagram: Nicht reden, machen, Volltreffer. Zwei junge Männer aus dem Talkessel stellen fest, für uns Junge gibt es zu wenig zum Weggehen und zack, sie reden nicht lange, sondern überlegen sich was und machen. Erst ein Festel, dann ein zweites und dann ein Gaudi-Fußballturnier mit Aftershow-Party danach. Ein richtiger Volltreffer. Gaudi-Turnier mit 15 Mannschaften ausgebucht, der Saal im Gasthof Untersteiner mal eben zur Partymeile umgebaut und mit den glorreichen Halunken auch noch eine Liveband verpflichtet. Und was macht eine Landwirtschaftsministerin da, mag der ein oder andere denken? Ganz einfach, wenn junge Leute etwas auf die Beine stellen, unterstütze ich das gerne. Ich habe mich gefreut, als ich gebeten wurde, die Siegerehrung zusammen mit Bürgermeister Hannes Rasp vorzunehmen. Und seien wir ehrlich, bei meinen Terminen ist das Durchschnittsalter doch meistens etwas höher, als es hier war. Lauter junge Menschen, das macht einfach Spaß. Mein Respekt gilt, bla 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 bla. Und dann sagt sie halt noch ein bisschen was. Und sie sagt dann auch zu ihrem Post: Und ein kleiner Hinweis zu den Bildern. Die Teilnehmerliste mit den Teamnamen verdient einen zweiten Blick. Sagen wir so, Eltern, Pädagogen und Gesundheitsapostel können dabei kurz die Stirn runzeln. Alle anderen dürfen herzlich lachen. Und ich habe tatsächlich auch herzlich lachen müssen, weil es wirklich lustig ist und das hätte ich ihr nicht zugetraut. Von dem her, plus Sympathiepunkte, vielen lieben Dank für die herzlichen Lacher und dass man sich auch mal selbst nicht so ernst nimmt. Das finde ich wunderschön. Und sie war eben Gast bei einem Gaudi-Fußballturnier, wo ja jeder sehr kreativ ist mit der Namensgebung bei dem Teamnamen. Und da haben 12 Teams mitgespielt. Und zwar waren das Dynamo Dicht, FC Southampton, Lattenschuss 09, Vollrausch United, Watzmann Kickers, Bergbande, Eintracht Guasmas, Ewig Rauschige, Deutscher Vollsuffbund, Pfostenschuss 69, FC Ballverlust und FC Marlboro. Finde ich persönlich sehr, sehr witzig. Also von dem her geht, ja, finde ich auch mit Recht und verdient der Lokalverbotler der Woche an die Frau Michaela Caniba. Und ich finde es auch immer ganz lustig, was dann Leute kommentieren oft. Zum Beispiel kommentiert einer: Das Starbier heißt der. Ich hätte nie gedacht, dass es so eine intelligente und schöne Frau auf der Welt gibt, die sowohl Bier als auch Fußball bewirbt. Und dem Ganzen schließe ich mich an. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es so schöne und intelligente Menschen wie euch gibt, die diese wahnsinnig infantile Folge bis zum Schluss gehört haben. Ich hoffe, euch hat es trotzdem Spaß gemacht. Wenn es euch wirklich viel Spaß gemacht hat, dann könnt ihr es ja gerne wem anders empfehlen oder ein Abo dalassen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drüber. Ich muss jetzt nur leider aufhören, weil meine Stimme sehr, sehr gerädert ist. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Passt auf euch auf, bleibt gesund, genießt die Zeit. Lacht's gerne mal und ja, von dem her beende ich die Folge wie jede Woche und so zerbröselt der Keks nun mal.